Ja, wir wollen uns tatsächlich dem Wort Gottes zuwenden. Was sonst könnten wir tun? Wir wollen tatsächlich, dass der Herr zu uns spricht und nicht irgendein alter Mann, der irgendwelche Erfahrungen weitergibt. Wir wollen einfach das Wort Gottes öffnen, wie wir es gewohnt sind. Das Wort Gottes ist das, was bleibt, und selbst die Botschaften eines Apostel Paulus, der einer Gemeinde vor 2000 Jahren schrieb, diese Botschaften sind für uns relevant. Nun, natürlich gibt es dort eine spezielle Situation, aber die Wahrheiten des Textes, den wir heute uns anschauen werden aus Philipper Kapitel 1, sind heute gültig und sie sprechen zu uns, sie sind für uns relevant. Nun, Paulus, wie ihr wisst, hat sich im Hausarrest befunden in Rom, und er schreibt dieser geliebten Gemeinde in Philippi in Mazedonien, die er circa 10 Jahre vorher gegründet hatte, und jetzt sitzt er in römischer Gefangenschaft, obwohl er immer wieder betont, ich bin ein Gefangener Jesu Christi, um seinetwillen. Und das ist entscheidend. Nun, nachdem er diese Gemeinde begrüßt hatte, ihnen Dank gesagt hatte und auch für sie gebetet hatte im ersten Abschnitt, erklärt Paulus seine Situation, erklärt ihnen seine Situation dort in den Versen 12 bis 26. Sehen wir die Umstände des Paulus, wie sie das Evangelium in Rom gefördert hatten, besonders unter den Prätorianern. Wir erinnern uns daran. Eine einmalige Gelegenheit, die diese Gefangenschaft, diese Hausarrest mit sich gebracht hatte. Paulus erklärt seine Umstände und er sagte, diese Umstände, sie würden zum Heil sich auswirken. Und wir haben uns beim letzten Mal gesehen, dass er sich für das Gute gegenüber dem Besten entschieden hat, nämlich das Gute im Dienst zu verharren, um der Gemeindewillen, um der Geschwister willen. Er hatte wohl das Verlangen abzuscheiden und auch beim Herrn zu sein, was wohl das Beste für uns alle ist. Aber er sagte, um der fruchtbaren Wirksamkeit willen, wähle ich und entscheide mich innerlich auch, hier zu sein und euch zu dienen, wenn das der Wille des Herrn ist. Nun, er hatte keine absolute Garantie, dass er bleiben würde, aber die Zuversicht war da. Und was immer geschehen wurde, Paulus war ein Vorbild und er würde ein Segen sein für die Gemeinde. Ja, bevor wir den Text ab Vers 19 noch einmal, beziehungsweise ab Vers 12 noch einmal lesen, möchte ich noch mit uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für das Wort des Christus, für dein lebendiges Wort, für das fleischgewordene Wort, dein Sohn. Danke dafür, Herr Jesus Christus, dass du gekommen bist zu uns Menschen, um Erlösung zu erwirken, eine Erlösung, die ein für alle Mal Bestand hat. Herr, und wir, die wir dein sind, danke, dass du uns vereint hast in deinem Leib, in deiner Gemeinde, Herr, und dass du uns führst auf rechter Straße um deines Namens willen. Herr, gebrauche auch dein Wort, dass wir die Straße, die Pfade der Gerechtigkeit nicht verlassen, dass wir uns darauf besinnen, eins zu sein, dass wir uns in der Einheit deines Geistes bewegen, gemeinsam hin zur Einheit des Glaubens, dass wir gestärkt werden durch dein Wort und im Gehorsam deines Wortes auch leben. Segne dein Wort an uns und verherrliche du dich selbst. In Jesu Namen. Amen. Ja, ich möchte den Text lesen ab Vers 12. Nach dem Gebet des Paulus heißt es dort in Philipper 1, Philipper 1 ab Vers 12, ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat, so dass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allem Übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, es desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Einige verkündigen zwar Christus aus Neid und Streit, andere aber auch aus guter Gesinnung. Diese verkündigen Christus aus Selbstsucht, nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. Jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Vers 19. Denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi, entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich ihn nicht zuschanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit wie alle Zeit, so auch jetzt Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zur fruchtbaren Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll, denn ich werde von beidem gedrängt. Mich verlangt danach, aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Und weil ich davon überzeugt bin, so weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, zu eurer Förderung und Freude im Glauben, damit ihr umso mehr zu rühmen habt in Christus Jesus, um meinetwillen, weil ich wieder zu euch komme. Und jetzt der Predigttext ab Vers 27 bis Vers 30. Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern, was für sie ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber der Errettung ist, und zwar von Gott. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden, sodass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt. Und jetzt von mir hört. Soweit das Wort Gottes. Dieser Text, und ich bin mir nicht sicher, dass wir heute den ganzen Text schaffen, die Auslegung, aber dieser Text zeigt uns die Kennzeichen eines würdigen Wandels in der umkämpften Gemeinde des Christus. Die Kennzeichen würdigen Wandels in der umkämpften Gemeinde des Christus. Nun, nachdem Paulus den Philippern erklärte, warum er das Gute wählte, nämlich bei ihnen zu sein und bei ihnen zu bleiben, um der Wirksamkeit im Fleische weiterhin unter der Gemeinde zu wirken und darauf vertraute, dass er auch bleiben würde, ja, erwartete er von der Gemeinde vor allem eines. Nun, wenn ihr den Text euch anschaut, da heißt es, nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus. Ob er nun kommt oder nicht, er wollte, dass sie das eine beachten. Und das ist nicht ein nur, dass ihr müsst nur lediglich das eine tun. Es ist nicht so viel, nur das eine. Nein, im Gegenteil, es ist eine Betonung, eine Hervorhebung. Nur besonders dies müsst ihr tun. Das steht allem voraus. Und auf eine geschickte Art und Weise leitet Paulus das Thema der Einheit der Gemeinde ein, das sich durch den gesamten Brief streckt. Sie sollten vor allem dem Evangelium des Christus sich angemessen verhalten. Sollte das Wiedersehen zwischen dem Apostel und den Philippern Freude und Gott Ruhm bringen, so musste es in der Gemeinde zu Philippi so zugehen, wie Jesu Worte es verlangten. Führt euer Leben, ist hier auch mit an anderen Stellen mit Wandeln übersetzt, ist ein Wort, der Kommentator Remmers sagt, es bedeutet ursprünglich Bürger zu sein oder Bürgerpflichten erfüllen. Wir kennen den Text aus Philipper 3,20, ohne dass wir ihn schon ausgelegt haben, aber da heißt es, unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Und an der Stelle kommt ein eng verwandtes Substantiv vor, das Licht auf die Bedeutung dieses Wortes Wandelns wirft. Für Bürger des Himmels geziemt sich ein Lebenswandel auf der Erde, der zu dieser hohen Berufung passt, nämlich dass unser Bürgerrecht im Himmel ist. Wir sind hier Fremdlinge, wir gehören nicht auf diese Erde. Das ist nicht unsere bleibende Stadt, sondern der Ort unserer Bürgerschaft. Unser Gemeinwesen ist bei Gott im Himmel. Und dementsprechend würdig sollen wir Kinder Gottes leben. Nun, solch ein Leben zeigt sich im Gehorsam gegenüber der Botschaft der Schrift. Und der zentrale Punkt dieser Botschaft der Schrift für ein würdiges Verhalten ist das Doppelgebot der Liebe. Was meine ich damit? Ich meine das, was Jesus sagt in Matthäus Kapitel 22, die Verse 37 bis 39. Da heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das zu tun ist des Herrn würdig, ist des Christus würdig, ist des Evangeliums von Jesus Christus würdig. Und es bedeutet auch, die Demut und die Dienstbereitschaft des Herrn Jesus Christus nachzuahmen. Denn Jesus lebte ein Leben in der Demut und diente anderen. Ich fasse nur zusammen, was es bedeutet, würdig zu leben. Christen handeln dem Evangelium von Christus würdig. Wir müssen uns natürlich erinnern, was ist das Evangelium? Das Evangelium ist die frohe Botschaft, die rettende Botschaft, die uns aus der Finsternis in das Licht, in das Reich seines Sohnes versetzt hat, uns Leben geschenkt hat, die wir tot waren in unseren Übertretungen, hat er Leben geschenkt. Und wenn wir diese Dinge auf eine Waagschale legen, dann wiegt das alles auf. Und es ist nur angemessen, dass wir uns würdig verhalten. Nun, wir kennen das Wort würdig in anderen Kontexten. Wir wissen von einer Königswürde. Wir wissen, dass man, wenn man zu einer Audienz einbestellt wird, dass man sich würdig kleidet. Ich musste dabei denken, dass meine Mutter mich, wenn ich zum Geburtstag geschickt wurde, zu den Nachbarn, dann hat sie mich irgendwie rausgeputzt und im letzten Moment fiel ihr dann noch was auf, dass mir in meinem Mundwinkel ein bisschen Zahnpasta oder was auch immer, auch heute noch manchmal da ist. Dann holte sie einfach ihr Taschentuch raus, spuckte da rein und machte mich sauber. Das ist eines Borchemanns nicht würdig. Und ihr Lieben, das Evangelium hat die höchste Würde. Christen handeln dem Evangelium von Christus würdig, wenn sie einander in Freundlichkeit und Barmherzigkeit begegnen und da, wo nötig, einander vergeben, so wie Gott ihn in Christus vergeben hat. Das lesen wir in Epheser 4 ganz deutlich. Ein Leben gemäß der Würde des Evangeliums schließt ein Eintreten für Gerechtigkeit und Wahrheit ein. Es ist gekennzeichnet durch das Streben um das Wohl der Armen und Kranken. Matthäus macht es deutlich, Matthäus 25, die Verse 31 bis 46. Es bedeutet, im Vertrauen auf Gottes Führung und Hilfe zu handeln. Er, unser Gott, ist unser Wegweiser. Er, unser Herr Jesus Christus, ist unsere Orientierung, nicht menschliche Weisheit. Auch lehrt er Jesus, glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen, Matthäus 5, 9. Ein Leben im Sinne und der Würde des Evangeliums ringt stets nach dem Frieden, wenngleich nicht um jeden Preis. Dennoch Söhne Gottes hassen Streit und streben stets danach, Frieden zu stiften. Den Frieden, den wir stiften können, ist, indem wir das Wort Gottes, das Evangelium selbst verkündigen, denn es ist die Grundlage für den Frieden mit Gott. Ein dem Evangelium würdiges Leben ist ein Leben in der Nachfolge Christi. Wer dem Evangelium gemäß würdig lebt, orientiert sich immer an Christus, denn in ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. In seiner Weisheit hat unser Herr in seinem ewigen Ratschluss die Gemeinde vorgesehen. Er hat uns in dieser Gemeinde vereint. Nicht nur in dieser lokalen, sondern der Gemeinde Jesu Christi, aber das drückt sich immer in einer Lokalgemeinde aus. Wenn nun die Gemeinde des Herrn Jesus Christus auf diese Weise würdig wandelt, dann verhält sie sich angemessen, und zwar aufgrund der Achtung, des Achtung gebietenden Wertes des Evangeliums. Das Evangelium ist es wert. Und da die treibende Kraft in allen Kindern Gottes dieselbe ist, so sind es auch die aus ihr entstehenden Wirkung, sagte Adolf Schlatter richtigerweise. Wie äußert sich das gemäß Paulus in der Gemeinde? Was heißt es, dass wir würdig wandeln? Nun, wir schauen in diesen Text und er bringt die Priorität und zeigt uns, die Gemeinde steht erstens fest in einem Geist, Vers 27. Sie steht fest in einem Geist. Vers 27 lese ich, nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr fest in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Das dem Evangelium von Christus würdige Leben äußert sich bzw. resultiert in dem festen Stand einer Gemeinde. Wenn die Glieder einer Gemeinde dem Christus würdig wandeln, macht das eine Gemeinde standhaft. Und die Standhaftigkeit zeigt sich in der einen Gesinnung. Hier heißt es in einem Geist. Das ist übrigens meiner Meinung nach nicht der Heilige Geist. Auch wenn der Heilige Geist die Ursache dafür ist, so ist hier die eine Gesinnung gemeint. Eines Sinnes zu sein, in einem Geist. Pneumata muss nicht der Heilige Geist sein. Obwohl der Heilige Geist derjenige ist, der das verursacht hat. Die Gemeinde steht dann fest in einem Geist, in einer Gesinnung. Sie lebt dann eine kostbare Einheit. Der würdige Wandel zeigt sich in der Einheit der Gemeinde. Und eine solche Gemeinde kommt, wenn sie das tut, nicht zu Fall, wird nicht zu Fall gebracht. Und so berichtet Lukas über den Beginn der Gemeinde in der Apostelgeschichte. In Kapitel 4 sagt er in Vers 32, die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Nun, das ist sicherlich nicht in allen Details direkt übertragbar, aber das Prinzip ist unveränderlich. Die Gemeinde ist eins. Sie sind eine Einheit, sie sind ein Herz und eine Seele. Unser Text sagt dies mit den Worten fest in einem Geist. Und das bedeutet zunächst, dass die Gemeinde die durch den Geist geschaffene Einheit lebt. Das macht Gottes Geist. Jeder nimmt die Position und die Rolle an, die Gott für die jeweilige Person in einer Gemeinde bestimmt. Keiner mischt sich auf eine ungebührliche Art und Weise in das Leben des anderen ein oder sucht gar Streit. Nun, da sind die Unreifen neben den Reifen. Das ist kein Problem. Das stellt kein Problem dar, wenn diese Unreifen und Reifen durch den Geist geleitet und ein Herz und eine Seele sind. Und jemand, der zum Glauben kann, ist ein unreifer Christ, ist ein Babychrist. Und das heißt aber nicht, dass er ausscheren muss und dass er einen eigenen Plan im Kopf hat, den er in der Gemeinde durchsetzen möchte. Nein, durch den Geist hat Gott die Einheit geschaffen. Wir erinnern uns an die Worte des Paulus in Epheser 4. Und da spricht er davon, dass wir uns bemühen sollen, die Einheit des Geistes zu wahren. Diese Einheit ist gegeben unter allen Geschwistern, die gläubig sind, die sich ihm ergeben haben. Die Gemeinde ist in so einem Fall fest verankert in dem Plan Gottes. Und der zweite Punkt macht das auch noch sehr deutlich. Die Gemeinde kann dem Evangelium von Christus alle Ehre machen, wenn man sich dem Geist Gottes ausliefert, wenn man sich Gott ganz hingibt. Und das ist dem Evangelium von Christus würdig. Das ist Christus würdig. Ihr Lieben, das Evangelium ist Christus. Die Botschaft des Christus, das Leben des Christus, das er sich gegeben hat. Für seine Gemeinde. Wisst ihr, Christus lebt in dir durch seinen Geist. Der Geist, der gesendet wurde, ist der Geist des Christus und der Vater, der Geist des Vaters. Und einmal sagt Jesus, benutzt sogar den Plural, sagt er, wir werden Wohnung bei einem Christen machen. Normalerweise wird es immer ein Singular gesagt, aber wir. Das heißt, durch den Geist nehmen sie Wohnung in uns. Und das schafft Einheit. Paulus eröffnet an dieser Stelle das so wichtige, vorrangige Thema für die Gemeinde, der Einheit. Das ist die Eröffnung des Themas. Und dann geht er weiter in Kapitel 2. Und ich freue mich schon auf diesen Abschnitt, die Ermahnung zur Einigkeit und Demut gegenüber anderen in der Gemeinde. Wir sehen, wie wichtig das ist. Nun, dann sehen wir, wie diese Gemeinde umkämpft ist. In Kapitel 3, wo Paulus warnt vor den Judaisten und anderen Lehrern. Und dann kommt eine weitere Welle der Ermahnung in Kapitel 4 und er ermahnt dort ganz persönlich Leute und nennt die Namen. Und stellt euch vor, wir würden Namen nennen, so wie Paulus es tut und diese beiden Frauen anspricht und sagt, diese Frauen müssen sich vertragen, sie müssen eins sein. Und er macht da wirklich keinen Halt. Und das Thema der Einheit ist ein Thema, das höchste Priorität hat. Es war extrem wichtig für die Philipper. Und es ist für uns auch wichtig, nicht nur für unseren Freude und Spaß und dass wir alles geregelt bekommen, was wir hier tun wollen, sondern für die Ehre Gottes. Gott kann nicht geehrt werden, wenn wir nicht einander ihm ergeben sind und einander ergeben sind, so wie Gott sich es vorstellt in seinem Wort. Ihr Lieben, die Einheit in der Gemeinde ist eine Voraussetzung, um dem Herrn kollektiv zu gefallen. Leidet ein Glied der Gemeinde, so leidet der ganze Leib. Sündigt ein Glied der Gemeinde, ist es keine Privatangelegenheit. Nun, es scheint uns logisch zu sein, dass die Gemeinde des Herrn annehmen und glauben muss, was ihr Herr sie lehrt. Ist es nicht so? Wir sollten das annehmen. Das ist irgendwie logisch. Sie muss von alledem überzeugt sein und dem Wort Gottes gehorchen. Oh, wir können so viele Dinge hören und wir haben am Mittwoch darüber gesprochen. dass Jesus jemanden verglich mit einem Menschen, der das Wort Gottes hörte und tat, der war fest. Der wurde einem Mann verglichen, der sein Haus auf ein Fundament baute. So ist es auch wichtig für uns, dass wir gehorchen, was die Schrift sagt. Die Gemeinde kann ihrem Herrn nicht Ehre bringen, wenn sie durch Ungewissheiten ein unsicheres Auftreten zeigt. Sie kann nicht fest sein, wenn sie aus einem Haufen von unabhängig denkenden Individualisten besteht. Gemeinde ist verbindliches Zusammenleben. Und auch unseren Besuchern sage ich in aller Freundlichkeit, das Ziel ist, dass ihr verbindlich in einer Gemeinde seid. Es geht um die Verbindlichkeit, dem Herrn zu ehren. Es ist okay, dass man eine Gemeinde sich anschaut und weiß, was wird da überhaupt gelehrt, bevor man sich eine Meinung macht. Aber das Ziel ist, dass man verbindlich in einen Leib eingebracht wird. Und das hat Christus durch die Wiedergeburt getan. Aber dieser Leib zeigt sich in einer lokalen Gemeinde. Die Gemeinde wurde durch den Geist zur Einheit gebracht, die es im Denken und Handeln zu erhalten gilt. Wir müssen uns mit aller Kraft einsetzen, dass die Einheit des Geistes bewahrt wird. Ziel aller Belehrung ist dann die Einheit des Glaubens in der ganzen Gemeinde, damit alle Glieder der Gemeinde zur vollen Mannesreife heranwachsen. Wir sind hier nicht nur, um gemeinsam fröhlich zu grillen. Das ist ein schöner Teil, wenn wir das tun. Aber wir sind hier, um zugerüstet zu werden für das Werk des Dienstes. Und dass die Zurüstung ist, dass wir wachsen in der Erkenntnis, dass wir im Glauben wachsen, dass wir fest werden, dass wir zur vollen Mannesreife kommen. Und auf diese Art und Weise wird der Wandel einer Gemeinde dem Herrn des Evangeliums größere Ehre bereiten, wenn wir wachsen. Du wirst auf einmal neue Dinge erkennen und diese Dinge in deinem Leben anwenden können. Vorher hast du sie noch nicht gehört. Und jetzt wirst du unterrichtet und du erfährst mehr und mehr und du kannst ihm noch größere Ehre bringen. Und so kann das Leben der Kinder dem Evangelium entsprechend größere Würde erreichen, dass wir entsprechend der Würde des Evangeliums leben. Nun, was heißt das für die Gemeinde? Wenn die Gemeinde dem Evangelium des Christus entsprechend würdig wandelt, dann gibt es eine Standhaftigkeit. Und diese Standhaftigkeit erzeugt unser Herr selbst. Sie ist nicht von Menschen erzeugt. Menschen kommen nicht hier in die Gemeinde, in die Bibelgemeinde und schwören irgendwo bei irgendetwas und sagen, hey, wir werden Eisern Union, wir werden bei, das machen Fußballverein so. Aber wir sind vereint durch Christus und seinen Geist. Das Feststehen der Gemeinde ist ein Werk des in ihr wohnenden Geistes und der Geist Gottes ist es, der die Leben der Glieder erfasst und sie so eins zu einer Einheit bringt. Und das zeigt sich in ihrer Gesinnung. Eins in der Gesinnung, das war der Punkt, den er hier macht. Feststehen in einem Geist, nicht erschüttert zu werden. Und ich gehe gleich noch etwas weiter darauf ein. Die Gemeinde Jesu ist von Anbeginn umkämpft. Und das kommt in den Worten des Paulus deutlich zum Tragen, denn den Gliedern der Gemeinde in Philippi wird gezeigt, dass das würdige Wandeln einen Kampf für den Glauben beinhaltet, in dem sie bereits stehen. Und der würdige Wandel vereint die Geschwister in diesem Kampf. Das ist der zweite Punkt. Sie kämpft in Eintracht für den Glauben. Sie ringt oder kämpft in Eintracht für den Glauben. Da heißt es nur, führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Nun, die Gemeinde in Philippi war seit Anbeginn ihrer Existenz umkämpft und ihr Glaube geriet sehr bald unter Beschuss. Wir erinnern uns an die Gründung dieser Gemeinde. Und ihr erinnert euch vielleicht an den Kerkermeister von Philippi. Und viele tun das. Aber viele wissen nicht, warum Paulus und Silas zu der Zeit ins Gefängnis kamen. Es gab dort nämlich eine Magd, die hatte einen Wahrsagegeist, einen Dämon. Und sie brachte ihren Herrn sehr viel Geld ein. Und der Dämon sprach auch sie heraus, sodass sie erkannte, wer diese beiden Männer waren. Und Paulus, dem ging das so ein bisschen auf den Zeiger. Er hat gesagt, das ist genug. Er wollte das nicht tolerieren. Und so wurde der Geist zum Schweigen gebracht. Und ihr könnt euch vorstellen, der Wahrsagegeist, der zuvor diesen Herren, den Herren dieser Magd, sehr viel Geld eingebracht hat, das war nicht so in ihrem Sinne. Und so kommt es dazu, dass Paulus und Silas festgenommen werden. Sie wiegeln die Massen auf und ja, es kommt dazu, dass Paulus und Silas geschlagen und viele Schläge erhalten haben. Sie litten. Das Evangelium wurde auf diese Weise, sollte es gehindert werden. Aber es geht bei dem Glauben hier nicht um den subjektiv gelebten Glauben, sondern das Ergebnis des würdigen Wandels ist, dass eine Gemeinde sich nicht gegenseitig bekämpft, sondern dass sie miteinander den Kampf für den Glauben des Evangeliums austrägt, damit sie wächst in der Erkenntnis. Das bedeutet, sie setzt sich für den Lehrkörper, die Inhalte des Glaubens ein. Das ist der Gedanke dabei. Es geht bei dem Glauben hier nicht um den subjektiv gelebten Glauben, sondern um objektive Wahrheit, für die sie kämpft. Es gleicht dem, was Judas schrieb in Judas 3, als er sagte, Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für nötig, euch mit der Mahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist. Geschwister, auch wir sind angehalten, als Gemeinde für die Wahrheiten der Schrift zu kämpfen. Wir wollen die Wahrheiten erkennen und so präzise wie nur irgendwie möglich ausdrücken. Es ist nicht egal, was wir glauben. Unser Glaubensbekenntnis ist deshalb auch relativ ausführlich im Vergleich zu dem, was man vielleicht anderwo entdeckt. Wenn ihr einmal schaut, dann haben viele Gemeinschaften und auch Gemeinden ein kurzes Glaubensbekenntnis, damit es möglichst viele Menschen anzieht und es aufgrund ihrer unterschiedlichen Auffassung nicht ausklammert. Sie werden möglichst weit gehalten, damit sich Menschen mit verschiedenartigsten Vorstellungen vereinen können. Problem ist, das ist keine Einheit. Einheit ist auf der Grundlage der Wahrheit und die Wahrheit muss präzise ausgedrückt werden, präzise geglaubt werden, wenn wir ein präzises und Gott wohlgefälliges Leben führen wollen, das dem Evangelium würdig ist. Wir sind kein wilder Haufen mit willkürlichen Ideen und nicht eine Gemeinde, die dem Evangelium von Christus Ehre bereitet, weil wir einfach viel Aktion haben, sondern weil wir sein Wort wertschätzen. Ihr Lieben, vor rund 30 Jahren bin ich deshalb selbst aufgrund eines solchen Glaubensbekenntnisses von meiner damaligen Missionsgesellschaft geschieden. Ich bin fortgegangen. Es gab große Schwierigkeiten. Die Missionsgesellschaft hatte ein bereits weit gefasstes Glaubensbekenntnis, aber hatte dann vor, per Wahl durch ihre eigenen Missionare ein weiteres wichtiges Element des Glaubens aus dem Glaubensbekenntnis zu streichen. Grund war, dass man gewisse Geschwister, die nicht an die Heilssicherheit glaubten, nicht ausgrenzen wollte. Und so war die Heilsgewissheit zur Wahl gestellt. Sollen wir sie behalten in unserem Glaubensbekenntnis oder nicht? Nun, lass mich eins sagen, solche Dinge sind niemals eine Frage der Wahl, einer demokratischen Wahl. Und in unserer Missionsgesellschaft hatten wir Monteure, hatten wir Radioansager, wir hatten ein Krankenhaus in Alaska, wir hatten Lehrer, wir hatten aber auch Theologen. Und wie ich festgestellt hatte, war das nicht das einzige Problem, dass wir demokratisch über ein Glaubensbekenntnis wählten, sondern auch Psychologie hatte sich schon eingeschlichen. Die Angelegenheit führte dazu, dass Gott uns aus dieser Mission herausführte. Denn ich war nicht gewillt, unter solchen Umständen mit der Mission zusammenzuarbeiten. Es ist ausführlich und ein durchdachtes Glaubensbekenntnis. Und das ist gut, denn Wahrheit, die durchdacht ist, vereint. Die Philipper sollten als Gemeinde für die Wahrheit kämpfen, gemeinsam kämpfen. Es ist so deutlich ausgedrückt, miteinander kämpft. Es ist ein Team. Als Gemeinde sind wir ein Team. Und wenn ein Angriff gestartet wird, dann verteidigen wir die Wahrheit gemeinsam. Wir stehen fest im Glauben zusammen. Und es ist notwendig, so wie in einem Teamsport. Eine Fußballmannschaft mit vielen Einzelkämpfern, die alle begabt sind, die nützen nicht sehr viel, wenn sie nicht zusammenarbeiten können. Wenn der Verteidiger hinten rechts ein Tor schießen will, in jedem Spiel will er das Tor schießen. Und sogar der Torwart sagt, Mensch, ich will auch mal ein Tor schießen. Dann denken sie nur an sich. Und so kann es nicht sein. In der Gemeinde des lebendigen Gottes kämpfen wir miteinander. Nun, die Philipper sollten auch nicht wie ein Chamäleon sein. Wisst ihr, die auf Bäumen lebenden kleinen Echsen, die ihre Hautfarbe bei Gefahr schnell ändern können. Nein, sie sollten in Wahrheit kämpfen und standhalten und an diesem Auftrag festhalten, nicht zurückscheuen. Sein Wort ist ewig, es braucht keine Anpassung. Und es braucht auch keine Feiglinge. Im Prinzip ist die dem Evangelium des Christus würdig lebende Gemeinde eine mutige Gemeinde. Sie muss eine mutige Gemeinde sein. Denn wir stehen auf für das, was Gott gesagt hat. Und das sehen wir so wunderbar bei dem Apostel Paulus. Er hat sich durch nichts einschüchtern lassen. Selbst der Tod vor Augen ließ ihn nicht abkehren von dem treuen Auftrag, das Evangelium zu verkünden. Sie steht fest in einem Geist, die Gemeinde. Sie kämpft in Eintracht für den Glauben. Und das ist so wichtig, dass wir nicht eine Vielfalt von Glaubensüberzeugungen nebeneinander haben. Deshalb haben wir dieses Glaubensbekenntnis. Das Glaubensbekenntnis ist nur ein Ausdruck dessen, was wir glauben, damit ihr seht, wie wir die Schrift lesen. Und auch ganz wesentliche, zentrale Themen drücken wir aus. Und wir fragen euch deshalb auch bei der Mitgliedschaftsaufnahme, glaubt ihr dem, was wir dort geschrieben haben? Könnt ihr dahinter stehen? Und wenn es vereinzelte Dinge gibt, die ihr anders seht, wenn es nicht zentrale Dinge sind, dann ist es in Ordnung, dann könnt ihr auch dahin wachsen. Das glauben wir. Aber wir fragen nicht jeden, der an der Tür steht und sagt, du kommst hier rein und was glaubst du und dann darfst du nicht mehr kommen. Das können wir nicht machen. Nein, wir wollen dahin wachsen. Und dann kämpfen wir für diese Wahrheit. Und diese Wahrheit war unter Beschuss. Schaut mal weiter in Kapitel 3. Da sagt Paulus und warnt Paulus. In Kapitel 3, Vers 2, habt Acht auf die Hunde. Und er denkt, Hunde, wir haben Hunde alle so lieb, jeder sollte einen haben. Gleich sagt ihr, aus dem vorderen Reihen kommt gleich ein großes Amen. Nein, das ist nicht gemeint. Habt Acht auf die bösen Arbeiter. Hunde waren dreckige, verlauste Kreaturen. Und sie werden hier anschaulich benutzt dafür, für die bösen Arbeiter. Habt Acht auf die Zerschneidung, Denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Seht ihr, der Judaismus, die Judaisten, die waren überall aktiv. Und wir wissen, wer dahinter steht. Der eigentliche Widersacher sind nicht Menschen. Unser eigentlicher Kampf ist auch nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer und Gewalten, die in der Luft herrschen. Aber Menschen sind es, die diese falschen Lehren an uns herantragen, die die Gemeinde Gottes infiltrieren und Dinge umsetzen wollen, die nicht biblisch sind. Deshalb bedarf es der Hirten. Ihr Lieben, deshalb bedarf es, dass wir zusammenstehen und für den Glauben des Evangeliums einstehen. Und wisst ihr, vor allen Dingen das Evangelium. Das Evangelium steht ständig unter Angriff. Ständig. Das ist das Entscheidende. Oder es ist nicht so wichtig, ob du die siebte Posaune richtig auslegst und vielleicht was in der Zukunft kommt. Ich will nicht sagen, dass es ganz unwichtig ist. Aber es ist wichtig, dass die zentralen Wahrheiten des Evangeliums klar verstanden werden. Dass wir keine Werkgerechtigkeit haben. Du kannst dir nicht verdienen, zu Christus zu kommen. Nicht mal, wenn du Christ bist, 20, 30, 40 Jahre Christ bist, verdienst du jemals den Himmel. Es ist alles aus Gnade, aus reiner Gnade, aus Gottes Barmherzigkeit, aus seinem Eingreifen. Gottes Gnade ist das unverdiente Eingreifen in das Leben eines toten, geistlich toten Menschen. Und er muss eingreifen. Wir sind unfähig, irgendetwas zu tun. Und seht ihr, da wird das Evangelium verdreht. Gehen wir nur zu der großen Kirche, der einen großen Kirche, die sagt, ja, Gnade ist sehr gut, aber wir müssen noch die Werke hinzubringen, damit wir uns den Platz im Himmel verdienen. Das ist eine Irrlehre. Und Paulus sagt, wer solche Lehre vertritt, der sei anathema, der sei verflucht. Oh, wir müssen doch ökumenisch sein. Wir wollen doch was darstellen vor der Welt. Wir wollen doch alle zusammen sein. Wir sind doch so eine kleine Schar. Man lacht doch nur über uns. Ja, das ist wahr. Man lacht über uns. Aber wisst ihr was? Wir lassen uns nicht einschüchtern. Steht fest in einem Geist, kämpft in Eintracht für den Glauben. Und drittens, die Gemeinde lässt sich durch Gegner nicht einschüchtern. Oder ihr könnt auch ganz kurz schreiben, wenn ihr nicht so viel schreiben wollt. Sie ist mutig. Sie ist einfach mutig. Die Gemeinde ist mutig und das muss sie sein. Vers 28, und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern. Was für sie ein Zeichen des Verderbens, für euch aber der Errettung ist. Und zwar von Gott. Wenn als in einem Geist feststehen und wir gemeinsam einmütig den Glauben kämpfen, wenn wir das tun für die objektiv geoffenbarten Wahrheiten des Wortes, vereindringen, dann kann eine solche Gemeinde wirklich eigentlich durch nichts und niemanden eingeschüchtert werden. Wir erschrecken nicht, wenn jemand uns erzählt, ein UFO ist auf der Zugspitze gelandet und da kommen so grüne Männchen heraus. Was wissen wir? Die haben eine Macke. Das würde ich dazu sagen. Wir wissen, das entspricht nicht der Wahrheit. Wir sind nicht verwirrt und erschrecken nicht, wenn jemand in Amerika oder sonst wo auf der Welt auftritt, durch vermeintlich praktizierende Wunder behauptet, Christus zu sein. Das gibt es immer wieder. In Los Angeles am Strand zieht sich einer einen Bademantel an und sagt, ich bin Christus. Und innerhalb von einer Stunde hat er 50 Anhänger hinter sich. Wir sagen, das ist Quatsch. Wir kennen die Schrift, wir kennen die Wahrheit. Deshalb kämpfen wir für den Glauben. Wir werden nicht ängstlich bedroht, wenn man mal wieder jemand die Ankunft des Herrn auf Tag und Sekunde bestimmt und wir haben das auch gesehen, einige Gemeinschaften haben ihr Hab und Gut verkauft und haben gewartet, dass der Herr kommt. Und die warten immer noch. Da bilden sich Spinnweben an ihren Körpern, weil sie immer noch so warten. Das können wir nicht bestimmen, wann der Herr kommt. Solche Dinge geschehen immer wieder. Und die Scharlataner solcher Prophezeiungen nehmen vorerst auch kein Ende. Wir lassen uns nicht einschüchtern, wenn uns unter Anordnung von Bußgeldern verboten wird, das Evangelium zu verkündigen. Das können wir, wenn wir fest sind, wenn wir wachsen, wenn wir würdig wandeln, dem Evangelium würdig wandeln, dann werden wir uns nicht mehr einschüchtern lassen, denn wir kennen die Wahrheit. Wir lassen uns nicht einschüchtern, selbst wenn wir mit Bedrohung unseres Lebens oder mit Freiheitsstrafen gedrängt werden, unseren Glauben abzusagen. Die Angriffe der Widersacher folgen ihrem Meister, die Angegriffenen. Diese Angreifer folgen ihrem Meister und Vater, soll ich sagen, Satan. Und die Angriffe auf die umkämpfte Gemeinde sind heute nicht immer gleich und leicht zu erkennen. Diese Angriffe sind oft sehr subtil und raffiniert, ausgeklügelt, folgen Menschen den Methoden, immer den Methoden ihres Vaters, dem Satan. Er ist der Meister der Verführung. Das ist nicht so offensichtlich. Der sagt nicht, ah ja, ich bin ein Muslim und ich wollte mal in eure Gemeinde ein bisschen aufmischen. So einfach ist das nicht. Es kommt der Wahrheit oft sehr nahe. Und wir werden oft verführt durch menschliche Weisheit. Deshalb warnt Paulus auch im Kolosserbrief, lasst euch nicht durch die menschliche Weisheit verführen, die nicht christusgemäß ist. Unsere Waffen sind deshalb auch geistliche Waffen. Obwohl wir im Fleisch leben, kämpfen wir nicht nach fleischlichen Methoden, sondern wir haben das Wort Gottes und den Geist Gottes. Aber diese Angriffe sind subtil. Wir sind dadurch als solche, die würdig dem Evangelium des Christus leben, nicht eingeschüchtert durch solche Angriffe. Und wir müssen damit rechnen. Wir sagen nicht, huch, da ist ein falscher Lehrer unter uns. Oder da ist jemand, der eine falsche Lehre bringt. Wir müssen dem mutig entgegentreten und im Namen Gottes sprechen. Nicht weil, oh, der hat seine Haare sind zu lang oder sonst irgendwas. Das sind alles Äußerlichkeiten. Es kommt auf die Lehre an. Es kommt auf die Inhalte an. Und wir lassen uns nicht durch Bedrohungen einschüchtern. Ja, die Feindschaft könnte uns auch hier das irdische Leben kosten. Aber genau das ist es, was der Herr Jesus von uns allen, seinen Nachfolgern, fordert. Erinnert euch an die Worte in Matthäus 10. Da sagt er in Vers 38, 39, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Nun, es ist nicht immer gleich das physische Leben, das wir als Preis der Nachfolge geben. Deshalb lehrt Jesus zunächst, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien, mit seinem Vater und die Tochter, mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter, mit ihrer Schwiegermutter. Und die Feinde der Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Und einige von uns erleben das hautnah. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Feindschaft ist etwas, was der Widersacher zu stiften sucht. Er liebt den Streit. Und dieser gehört deshalb auch nicht in die Gemeinde Jesu, aber wir lassen uns nicht einschüchtern. Lass dich nicht einschüchtern, denn deine Widersacher werden durch deine Unerschrockenheit. Schaut mal in den Text, wie heißt es da? In ihrer Feindseligkeit dir gegenüber um Christi willen erkennen, dass sie ins Verderben laufen. Da heißt es in Vers 28, wenn wir uns nicht einschüchtern lassen, Paulus sagt, wenn ihr euch nicht einschüchtern lasst, liebe Philippa, dann ist das für die Widersacher ein Zeichen des Verderbens, für euch aber der Errettung. Und zwar von Gott. Und das ist so wunderbar. Paulus wusste, dass wenn die Philipper fest vereint in einem Geist und gemeinsam einmütig für den Glauben ringen, dass niemand sie in Gefahr bringen konnte, und dass sie sich einschüchtern lassen würden. Sie würden sogar ein Zeichen setzen für die Ungläubigen. Sie würden ihnen zeigen, ihr seid auf dem Weg ins Verderben. Nun, was ist nämlich das vierte Kennzeichen einer umkämpften Gemeinde, die dem Evangelium von Christus folgt und dem Christus würdig wandelt? Das vierte ist, sie ist begnadet mit Glauben und Leid. Und ich weiß, dass ich das nicht ganz zu Ende bringen werde, aber ich gebe euch schon mal einen Vorgeschmack auf das, was dort steht. Vers 29. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden, sodass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Hier sind zwei Realitäten, die das heutige Christentum am liebsten auseinander dividieren möchte. Den ersten Teil hören wir, den zweiten, den möchten wir lieber nicht so hören, was von der großen Torheit der Menschen zeugt. Leid um Christi willen, damit können viele Bekenner des Glaubens gar nicht zurechtkommen. Leid um Christi willen? Für sie ist das Leid überhaupt ein Merkmal des vom Feind errungenen Sieges. Du kommst in bestimmte Kreise und da darfst du nicht mal den Gedanken von Leid um Christi willen äußern. Nein, dann hat Satan die Obermacht erlangt, wenn du leidest. Du, Christus will nicht, dass du leidest. Oh doch, nicht um des Leidens willen, aber um einen bestimmten Zweck zu erreichen. Wenn du leidest, dann musst du wohl ganz offensichtlich falsch gehandelt haben. Ein Dämon muss dich beherrschen. Der Satan hat dich offenbar an seinem Haken. Aber das ist Unsinn, ihr Lieben. Denn Satan ist wohl am Wirken und wütend, aber er ist nur was? Ein Sklave Gottes. Er kann nur den Willen Gottes ausführen. Gott gibt dabei niemals das Heft, die Führung und die Kontrolle aus seiner Hand. Er ist uns und bleibt uns, wie wir gehört haben, der souveräne Hirte, der uns auf Faden der Gerechtigkeit führen wird, um seines Namens willen. Der Gemeinde und ihren Gliedern ist die Gnade des Glaubens verliehen. Das verstehen wir hoffentlich alle. Und da gehe ich nächstes Mal noch etwas tiefer drauf ein. Aber ohne Gnade gäbe es nämlich keine Gemeinde. Es gäbe keine Gemeinde. Wir wären ein religiöser Club und davon gibt es in der Tat sehr viele. Aber jetzt kommt eben dieser zweite Teil. Leiden, die Gnade. Ich will nicht leiden. Oh, du möchtest nicht leiden um Christi willen? Dann verzichtest du auf die Gnade Gottes. Hier steht, uns ist die Gnade gegeben. Das Wort Gnade steckt da drin. Du bist aus Gnade, kannst du glauben, aus Gnade darfst du leiden um seines Namens willen. Nochmals, ja, Gnade ist das unverdiente Eingreifen zum Glauben, aber leiden? Paulus beschränkt sich auf das Leiden um Christi willen. Seht ihr das im Text? Um seinetwillen. Leid um Christi willen. Paulus beschränkt sich und er sagt, Vers 29, denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Und ihr fragt euch sicherlich, warum muss das sein? Ich mag Leid nicht. Ich mag auch nicht immer Leid. Nein, gebe ich zu. Wenn es irgendwie möglich ist, gehe ich dem aus dem Weg. Aber hier, das Leid um Christi willen ist ein absolut vortreffliches Mittel, um uns leicht zur Selbstgenügsamkeit tendierende Menschen zurück in die Abhängigkeit des Christus zu bringen. Okay? Wir möchten am liebsten alles selbst managen. Wir brauchen Christus nicht. Wir brauchen das rein in der Theorie. Ja, am Sonntag singen wir die wunderbaren Lieder hier in der Gemeinde und dann in der Rest der Woche machen wir das alles allein. Das klappt. Irrtum, es klappt nicht. Wir brauchen ihn. Das Kind Gottes muss in der Abhängigkeit zu seinem Herrn leben, statt an sich selbst Genüge zu finden. Jesus lehrt in Johannes 15, Vers 5, getrennt von mir könnt ihr nur wenig tun. Nein, nichts tun. Nichts tun. Und vor allem aus diesem Grund lässt uns unser Herr Leid erfahren um seinetwillen. Nun, ist das erfahrene Leid um Christi willen zunächst auch ein Beweis deiner Errettung. Es ist ein Beweis deiner Errettung. Habt ihr gerade gehört, wenn wir den Widersachern zeigen, dass wir uns nicht einschüchtern lassen? So wie, erinnert euch, Jakobus sagt, Jakobus 1, achtet es für lauter Freude, wenn ihr mancherlei Prüfungen fallt, und Prüfungen sind vielfältig, sie kommen in allen möglichen Farben. Wenn sie in euer Leben kommt, dann achtet das für Freude. Denn was kannst du letztlich daraus erkennen? Ich gehe jetzt nicht den ganzen Text durch, aber was kannst du daraus erkennen? Dass dein Glaube real ist, dass du Gott nicht ins Gesicht spuckst und sagst, so ein Gott will ich nicht haben. Sondern du stellst fest, dein Glaube ist real. Im gewissen Sinne dient also das Leid zur Bestätigung deines Heils. Ist ein Zeichen von Gott für dich, der Errettung. Außerdem, drittens, ist das erfahrene Leid um Christi willen ein Beweis der zunehmenden Gleichförmigkeit, zu der wir gebracht werden, wenn wir wie Christus sein sollen und wollen. Dann wird die Gemeinschaft seiner Leiden ein klares Indiz dafür sein, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir wollen doch sein wie Christus, ist es nicht so? Ja, wir wollen das. Willst du auch leiden wie Christus? Nun, Gott hatte einen Sohn und den ließ er leiden. Und jetzt hat er viele Söhne und er lässt sie leiden, weil es im direkten Zusammenhang steht mit der Herrlichkeit, mit dem Lohn, den wir im Himmel empfangen werden. Je größer das Leid um Christi willen, deine Beharrlichkeit sich zeigt, desto größer die Herrlichkeit bei Gott, unserem Vater im Himmel. Und ihr Lieben, die Apostel demonstrierten den Umgang mit Leid. Wenn ihr in die Apostelgeschichte zurückgeht, und wir können das jetzt nicht alles durchlesen, aber dort in Kapitel 5, als die Apostel vom Hohen Rat weggingen und man ihnen sagte, predigt nicht mehr den Jesus Christus. Aber sie wussten, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber da heißt es, sie gaben ihnen viele Schläge. Und sie verboten ihnen, den Namen von Jesus Christus zu reden, und sie entließen sie. Und dann kommt etwas, was euch vielleicht überrascht. Sie nun gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens willen. Hast du so schon mal darüber nachgedacht? Wenn du leidest um Christi willen, dann ist diese Schmach, dann ist dieses Leid etwas, was dir in dir Freude erzeugen sollte. Die Würde, für Christus zu leiden. Auch Paulus sagte das in Kolosser 1. Ich freue mich in meinen Leiden, um euretwillen, um der Gemeinde willen. Und das ist Christus. Christus ist mit seiner Gemeinde so sehr verbunden, dass du auch sagen kannst, ich leide um Christi willen. Er litt um der Gemeinde willen, aber das ist eigentlich, im Prinzip ist es um Christi willen. Denn wenn die Gemeinde leidet, leidet unser Herr Jesus Christus. So sehr sind wir mit ihm verbunden. Und obwohl Paulus Leiden um der Gemeinde willen geschehen, sind es wirklich dort in Kolosser 1 die Leiden um der Gemeinde willen, um Christi willen. Ja, ich werde das beim nächsten Mal abschließen und auch ein bisschen detaillierter betrachten. Das war einfach mal jetzt der Überblick. Ihr Lieben, du bist ein Kind Gottes. Und du solltest vereint mit deinen Geschwistern feststehen. Und du solltest mit deinen Geschwistern kämpfen für den Glauben. Und du solltest dich in keiner Weise, in irgendeiner Art und Weise einschüchtern lassen. Du musst mutig sein. Wie Paulus das sagt in 1. Korinther 16, seid mutig, seid mannhaft. Wie Männer, ihr Frauen, ihr müsst wie Männer sein in der Beziehung. Ja? Seid einfach mutig. Wir haben Christus auf unserer Seite. Wir müssen uns nicht einschüchtern lassen. Und das ist das Wunderbare. Wir können festhalten an dem, was Gott uns gegeben hat. Wir sind begnadigt zum Glauben. Sollten wir nicht auch das Leid annehmen, damit der Herr uns verändern kann, in das Bild seines lieben Sohnes umgestalten kann? Das geschieht durch dieses Leid. Wer möchte diese Gnade ausschlagen? Gewiss, für den Moment erscheint dieses Leid und der Schmerz nicht sehr schön. Aber mit diesem Ziel und dem Wissen, dass es von Christus kommt in unserem Leben, können wir zuversichtlich auch dem zustimmen. Das sind die Kennzeichen eines würdigen Wandels in der umkämpften Gemeinde des Christus. Und das wollte Paulus ihnen ans Herz legen. Und auch uns möchte der Geist Gottes das ans Herz legen. Lass uns zusammen beten. Herr, Anbetung sei dir. Danke dafür, dass du selbst derjenige war, der fest war, festgerichtet auf das von dem Vater festgesetzte Ziel, nämlich, dass du der Preis für deine Braut sein würdest. Du bist dem nicht aus dem Weg gegangen. Du warst immer derjenige, der perfekt sich verhalten hat. Herr, jedes Wort, das du gesprochen hast, war Wahrheit. Alles, was du uns gegeben hast, waren nicht irgendwelche hilflosen Konstrukte von Wörtern, sondern dein heiliges, geläutetes Wort. Herr, du hast dich nicht einschüchtern lassen, selbst nicht, als dein Vater sich im Zorn gegen die Sünde richtete, die du für uns getragen hast am Kreuz. Herr, du bist diesen Weg gegangen. Du hast dich nicht erschrecken lassen. Du bist das Vorbild für den Mut, den wir haben sollten. Wir schauen auf dich, dass wir deine Wege gehen. Herr, wir danken dir für die Gnade des Glaubens. Und Herr, wir wollen dir Dank sagen für das Leid. Herr, und ich bekenne, dass es wohl einfach ist, wenn wir nicht schwer leiden, das zu sagen. Ich bitte das für unsere Geschwister, die mitten im Leid stehen. Wir gedenken derjenigen, die inhaftiert sind um deines Namens willen, die misshandelt werden. Herr, gib du ihnen diese Kraft und diese Freude, einfach für dich zu leben, sich würdig zu verhalten, einfach an deinem Zeugnis festzuhalten. Herr, weil wir wissen, dass es ein Zeugnis ist zum Verderben derjenigen, die nicht glauben. Ein Zeugnis für die Leidenden selbst, dass sie dein Eigentum sind. Ein Zeugnis der noch ausstehenden Errettung. Wir geben dir die Ehre, dass du uns so beschenkst. Und bitten dich, hilf uns, dass wir unser Leben des Evangeliums würdig führen. In Jesu Namen, Amen.